grundsätzlich passieren aber, glaube ich, gerade in dem Bereich die beeindruckendsten, wenn man das irgendwie mal auf so einer Negativskala sagen darf, die wirklich beeindruckendsten Verletzungen im Datenschutz überhaupt. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch gerade sozusagen mitbekommen hat, dass Kik, dieser Textil-Discount, wie er sich selbst nennt, seine Mitarbeiter überprüft hat. Bei einer Behörde, also nicht Behörde, sondern es ist eine Firma, die heißt Kreditreform. Sie haben bei denen viermal im Jahr sozusagen Informationen über ihre Mitarbeiter eingeholt, die Schulden haben. Die machen es deswegen, weil sie sagen, na, es gibt halt so sensible Arbeitsplätze, wo wir, wenn wir diese Informationen haben, die Leute lieber nicht dran setzen, also beispielsweise Kasse. Ja? Man muss sich darüber im Klaren sein, dass so ein Laden wie Kik natürlich zu einem sehr großen Teil mit Leuten arbeitet auf 420 oder 430 Euro Basis. Ja, also die wenigsten, also da gibt es immer noch Leute, die festangestellt sind, aber man muss sich einfach auch klar machen, in welchem Segment man sich da bewegt und was man da sozusagen über die Leute herausfindet. Ja, gerade deswegen, ich bin eigentlich darauf aufmerksam geworden, weil ich bei mir in der Zeitung, so ein ganz kleiner Artikel gestern in der Zeitung, da stand es drin, und es hat mich einfach stumm geschaltet, weil ich nicht begriffen habe, deswegen das nicht irgendwie auf eine Bild-Titelseite gehört. Ja? Also ich meine, das ist dermaßen krass, viermal im Jahr, ja, gehen die hin und holen sich Informationen ein. Es ist bisher noch nicht klar, ob die Mitarbeiter das unterschrieben haben, aber wenn sie das tatsächlich getan haben, dann folgt das einer ganz bestimmten Logik. Alle wissen, dass im stehenden Arbeitsverhältnis Beschäftigte gegen ihren Arbeitgeber nicht klagen. Man ist sozusagen froh, dass man einen Job hat. Ja? Um den Arbeitsplatz zu halten, nehmen sie nicht selten allerhand in Kauf. Schlechte Löhne, unbezahlte Überstunden und auch Bespitzelung. Das nimmt man sozusagen, also das ist, ne? Sie klagen erst recht nicht, wenn es um Fragen geht, die als nicht unmittelbar existenziell angesehen werden. Da gehört der Datenschutz eben zu. Das ist sozusagen man hat es mit abhängig Beschäftigten zu tun und man weiß, dass die sozusagen, um im Job zu bleiben, erst einmal alles tun. Und vor allen Dingen tun sie eins nicht. Sie werden auf keinen Fall ihren Arbeitgeber verunglimpfen. Denn dann sind sie ihren Job los. Ich werde in meinem Vortrag sozusagen drei Blöcke haben. Der eine beschäftigt sich mit gewerkschaftlichen Positionen. Der zweite beschäftigt sich mit einer sehr verblüffenden Studie aus 2007. Und der dritte Block beschäftigt sich letztendlich damit, was Gewerkschaften denn jetzt wirklich tun. Die gewerkschaftlichen Positionen sind aus einer Rede abgeleitet von Ingrid Serbrock aus der DGB-Geschäftsführung, gehalten, ich glaube, irgendwann im März. Die gezielte Beobachtung und Überwachung von Beschäftigten am Arbeitsplatz und im privaten Umfeld muss ausdrücklich verboten werden. Die Kontrolle der Beschäftigten durch Auswertung und massenhaftes Scannen ihrer Daten oder mithilfe computergesteuerter oder biometrischer Systeme muss untersagt werden. Bei elektronischer Datenverarbeitung und der Nutzung elektronischer Medien müssen Beschäftigte besonders geschützt werden. Und besonders geschützt werden heißt in dem Fall, es braucht dafür explizit ein Gesetz. Man kann sowas nicht jenseits einer gesetzlichen Grundlage tun. Genau die gibt es aber im Moment nicht. All das, was Gesetz ist, leitet sich aus dem sogenannten Bundesdatenschutzgesetz ab. Es gibt aber kein eigenes Arbeitnehmerdatenschutzgesetz. Das ist letztendlich auch die zentrale Forderung der Gewerkschaften. Es muss grundsätzlich verboten sein, dass der Arbeitgeber auf personenbezogene oder beziehbare Daten bei der Verwendung moderner Kommunikationsmittel zurückgreift. Fragerecht des Arbeitgebers, sowohl bei der Einstellung als auch im bestehenden Beschäftigungsverhältnis nach privaten Belangen, muss gesetzlich geregelt werden. Die machen das einfach. die fragen einfach, bist du schwanger? Oder bevor die jemanden einstellen. Und man kann ja nicht sagen, ich verweigere die Antwort, weil das sozusagen unterstellt, dass man vielleicht doch schwanger ist. Oder man sagt nein, man lügt oder sagt die Wahrheit, wie auch immer. Es wird sich, also allein diese Frage zu stellen, ja, ob man es darf oder nicht, allein diese Frage zu stellen, hat erhebliche Konsequenzen für das danach folgende. Egal wie man dann antwortet, man muss sich ja irgendwie positionieren. Und man muss auch davon ausgehen, dass es in einem Bewerbungsgespräch irgendwie verwendet wird. Es muss gesetzlich klar festgelegt werden, dass nur solche Fragen zulässig sind, die für die konkrete Tätigkeit von entscheidender Bedeutung sind. Das betrifft auch psychologische Tests und die werden massenhaft gemacht. Ob sie dann letztendlich für den Job erforderlich sind oder nicht, spielt erstmal gar keine Rolle. Die werden erstmal gemacht, solche Tests. Die Position des betrieblichen Datenschutzbeauftragten als auch die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats sind zu stärken. Man muss Folgendes wissen. Es gibt in Firmen sogenannte Betriebsräte, die setzen sich für die Belange der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber ein. Das ist sozusagen deren Funktion. Und dann gibt es sogenannte Datenschutzbeauftragte. Die haben jetzt unmittelbar erst einmal gar nichts mit dem Betriebsrat zu tun, sondern die werden vom Arbeitgeber bestimmt. Der Betriebsrat hat bisher noch nicht mal das Recht zu sagen, den wollen wir aber nicht. Das ist ein Ding. Also ich meine, der Betriebsrat hat erst einmal gar keine Möglichkeit, sozusagen Einfluss zu nehmen auf die Art und Weise, wie das Datenschutzrecht im Betrieb ausgeübt wird, unmittelbar. Und das hat erstmal nur der Datenschutzbeauftragte und der wird vom Arbeitgeber bestimmt. Und der Arbeitgeber wird einen Teufel tun, sich jemanden auszusuchen, der sozusagen nicht in seinem Sinne handelt. Er wäre blöd, ja, wenn er es tut. Das heißt, umgekehrt, entweder hat man es in einem Betrieb mit Datenschutzbeauftragten zu tun, und die heißen deswegen auch so, weil sie in der Regel beauftragt werden und etwas komplett anderes machen. Also die haben keine Ausbildung da drin, was sie machen, sondern die bekommen das sozusagen zugesprochen. Und dann werden die gefragt. Vor allen Dingen weiß man, dass ein Großteil dieser Datenschutzbeauftragten, dass die sich rekrutieren, sozusagen firmenintern. Das heißt, man holt sich nicht einen Experten von außen, der sozusagen vielleicht sogar auch die Kompetenz hätte, Firma zu beraten, sondern man sucht sich in der Regel einen von drinnen. Das hat natürlich auch viele Vorteile, weil er sozusagen die Abläufe innerhalb der Firma natürlich gut kennt und auch deren Belange gut kennt. Aber er kann natürlich nicht wirklich neutral entscheiden bei solchen Datenschutzfragen, die, wie wir gleich sehen werden in der Untersuchung, die ich noch vorstelle, da gibt es witzigerweise in Firmen jede Menge von diesen Fragestellungen, Datenschutzfragestellungen gibt es jede Menge. Es wird gefordert, eine Integration eines Datenschutzaudits in das Bundesdatenschutzgesetz. Bisher reden viele davon, dass man das Bundesdatenschutzgesetz novelliert. Die Leute in den Gewerkschaften, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, das ist sozusagen ein Tropfen auf einen heißen Stein und das verändert die Situation in keiner Weise. Sondern es funktioniert nur so, dass man ein eigenständiges Arbeitnehmerdatenschutzgesetz braucht. Weil ein Arbeitnehmer sozusagen einen viel größeren Bedarf hat, geschützt zu werden, weil er sich ja in einem abhängigen Verhältnis befindet, als sozusagen der ganz normale Bürger. Der hat auch natürlich ein sehr berechtigtes Interesse an seiner Privatsphäre, aber er befindet sich nicht in einem solchen Abhängigkeitsverhältnis, wie das ein Arbeitnehmer ist. Was Gewerkschaften auch immer fordern, ist sind spürbare Sanktionen gegen Unternehmen. nichts, was sie sozusagen aus der Portokasse bezahlen können, sondern etwas, was so richtig wehtut. Im Moment ist es so, das ist so ein bisschen Kavaliersdelikt, wie MP3s runterladen. Ja, also man tut es, weil es erstens sowieso alle tun und weil es auch niemanden gibt, der sich jetzt ganz effizient dagegen wehrt. Und wenn das tatsächlich mal passiert, dann sind es tatsächlich auch Maßnahmen oder sagen wir mal, dann sind die Sanktionen, die ausgeübt werden, so minimal, dass man sie aus der Portokasse bezahlen kann. Darüber hinaus sollte ein Anspruch aus Schmerzensgeld in Form einer Entschädigung zu stellen sein. Außerdem muss ein Straftatbestand vorgesehen werden, der die Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts vorsieht. Alles Dinge, die es im Moment gar nicht gibt. Das heißt, wenn da jemand...
Ja. Der nach Akt im öffentlichen Dienst auch, also wenn der Staat sozusagen einen solchen Schaden verursacht, insgesamt auch von einer oder mehrere betroffen sind, auf 130.000 Euro begrenzt ist.
Ja.
Mehr als bei der Körperverletzung, bei okay. dem Unfall, da gibt es 2.000 Euro. Und beim Paragraphen 7 sozusagen in der Privatwirtschaft, da haben wir gar keine Obergrenze. Und der wird eben auch begleitet vom 823 bürgerlichen Gesetzbuch, das heißt Verstoß gegen ein Recht, sozusagen ein Persönlichkeitsrecht. Von daher gibt es das im Gesetz, es wird nur so gut wie nicht wahrgenommen und ist auch weitestgehend nicht bekannt, aber es gibt es erstmal.
Okay. Dann muss man die Forderung umformulieren in Richtung, ja, dass man es sozusagen deutlich transparenter macht, dass man dieses Recht hat, auch dahingehend zu klagen. Ja. Lidl, Daimler, Telekom und Bahn sind keine Einzelfälle, sondern Überwachung am Arbeitsplatz gehört zur Betriebskultur. Das ist sozusagen Teil einer Untersuchung aus 2007. Hat Verdi veranlasst? Ist mir in die Finger geraten, als ich irgendwie anfing, dazu zu recherchieren. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass sozusagen weit vor bekannt, also Bekanntmachung all dieser Fälle, schon Untersuchungen dazu gab, dass in Unternehmen massivst bespitzelt wird. Massivst. Ja? Es geht nicht darum, dass irgendwie meine E-Mail gelesen wurde, sondern da geht es um ärztliche Untersuchungen bei Einstellungen und all so ein Kram. Ja? 2007. Eine Untersuchung von Betriebs- und Personalräten und Datenbeauftragten zum Thema beschäftigten Datenschutz. 618 Rückläufe gab es. Der Fragebogen ist verteilt worden an ein paar Tausend. An ein paar Tausend. Ja? 618 haben davon geantwortet, nur. Auf die Frage, gibt es in Ihrem Unternehmen ein unternehmenseigenes schriftliches Datenschutzkonzept? Sagten 46,6% ja, haben wir. 38% sagen, nö, haben wir gar nicht. Ja? Das heißt, da gibt es noch nicht mal sozusagen eine entsprechende Grundlage. Ja? Und davon, und dann gibt es auch nochmal 12,3%, die sagen, keine Ahnung, ja? Noch nie mit beschäftigt. Ja? Weiß ich gar nicht. Werden die Bewerber vor Abschluss des Arbeitsvertrages einer ärztlichen Untersuchung unterzogen? 46%, das sind die Hälfte aller der zurückgelaufenen Fragebögen, sagen, jo, bei uns gibt es ärztliche Untersuchungen mit Kenntnis der rechtlichen Basis. 7%, fast 8% sagen ja, aber ohne Kenntnis der rechtlichen Basis. Da sind wir jetzt schon bei 54%, ja, bei denen ärztliche Untersuchungen sozusagen bei einer Bewerbung zugrunde gelegt werden. Und wenn man, also ich habe in dieser Präsentation auch gleich nochmal die Links, wo man irgendwie die ganzen Rohdaten herkriegt für diese Untersuchung. Diese Untersuchung geht jetzt weiter und fragt danach, wo sind denn sozusagen die Firmen, also sagen wir mal die Sektoren, in denen solche Untersuchungen sehr häufig vorgenommen werden bei Bewerbern. Und das stellt sich unter anderem über 80% bei Fähr- und Entsorgungsbetrieben. Und ich fragte mich die ganze Zeit und habe dann auch nochmal mit Cornelia Brandt telefoniert, die bei Verdi dieses Thema Arbeitnehmerdatenschutz auch betreut und vor allen Dingen irgendwie auch in dieser Untersuchung sehr stark mit eingebunden war, gefragt, woran liegt es denn? Also gibt es sozusagen irgendwelche Bestimmungen, nach denen gerade bei den Fähr- und Entsorgungsbetrieben ja solche ärztliche Untersuchungen an den Bewerbern vorgenommen werden? Und sagt, nee, das ist manchmal auch einfach so eine Praxis. Man macht das eben bei Bewerbern. Ja?
Das war ja
relativ eindeutig.
Ja.
Ja, mir gar nicht. Warum? Also was leuchtet daran ein?
Erklärt mal, mit den Stoffen, mit denen die teilweise in Berührung kommen, die dort arbeiten, bei solchen Geschichten, da denke ich schon, dass man da irgendwo, sage ich mal, bei der Einschränkung irgendwas dokumentiert. Ich meine, nicht, dass ich das gut heißen würde,
ja,
aber es würde zumindest noch irgendwo eine logische Grundlage bieten.
Also, ich lass mich da gerne eines Besseren belehren, aber ich verstehe erstmal nicht, weswegen man gerade bei Fähr- und Entsorgungsbetrieben solche ärztlichen Untersuchungen braucht, um Leute einstellen zu können. Ja? Aber gut.
Wenn ich zum Beispiel jetzt Nachhinein und ich habe nicht oder da erkrankt und ein Krebs oder so.
Ja gut, aber das ist ja in anderen.
Dann weiß der heißt ja, wenn dann irgendwie ärztliche Untersuchungen waren, kann man sagen, ja, aber es gab die Anzeichen und die Anzeichen, also es kann ja sich nicht bei uns im Betrieb wohl haben.
Mhm.
Ja.
Aber das würde ja auf andere Betriebe auch zutreffen oder auf andere Betriebssektoren auch zutreffen.
Ich habe eine Frage, was heißt es denn ja mit Kenntnis der
rechtlichen
Basis ohne Kenntnis? Wer hat da Kenntnis von was?
Achso, also die Untersuchungen vornehmen, ja, die wissen sozusagen, dass sie das Recht dazu haben. Also es gibt sozusagen offensichtlich eine juristische Grundlage, das ist ja auch nachvollziehbar, es gibt eine juristische Grundlage, auf der man solche ärztlichen Untersuchungen bei Bewerbern vornehmen darf. Und die anderen haben es gemacht, ohne dass sie das jetzt juristisch begründen könnten. So ist das gemeint. Also, die machen das halt einfach, ja?
Also, Entschuldigung.
Ja?
Ich kann es aufwerten. Also,
ja, bitte.
Dass die arbeitsrechtlichen Bestimmungen in den Bereichen, den beamtenrechtlichen Bestimmungen nachgebildet wurden. Weil ursprünglich diese Bereiche alle, also ich sag mal, in den 70er Jahren, waren das alles Teile des öffentlichen Dienstes und dann wurden auch tatsächlich beamtenrechtliche Bestimmungen in Tarifverträge für den
ja.
Etwa 1964 war das der Fall und zwischenzeitlich ist es aber so, dass diese Fähr- und Entsorgungsbetriebe oftmals outgesourced, also privatisiert wurden oder auch mit anderen privat zusammengegangen sind. Und in den Fällen, da ist es so, weil die das bisher immer gewohnt waren, dass die Arbeit, die
so.
Unter medizinischen Eigentumsuntersuchungen vorweg in der Anstellung durchgeführt haben, haben die traditionell weitergeführt, die allerdings dann ohne rechtliche Grundlage, weil die in den dortigen Tarifverträgen eben nicht vorgesehen.
Okay.
Und der Danke. Hintergrund, die Gründung war schief und der Kassel, hat der Kollege da durchaus recht, hat einfach damit zu tun, dass gesagt wurde, nur Leute, die sozusagen insoweit gesund sind, dass sie keine Schädigung am Bewegungsablauf haben, die eben durch Schwere der Tonnen und so weiter, die ja nicht wie heute die Fahrzeuge ausgestattet sind, sondern man muss sich eben vorstellen, wenn man 1960 aussah, die mussten die Tonnen noch hochheben und in diese Müllwagen reinkippen und dabei eben die Gefährdung sozusagen des Stützapparats
okay. Trotzdem, ne? Gerade wenn man so einen Betriebsübergang zur Folge hat, also gerade wenn man so einen Betriebsübergang vor sich hat, dann hätte man eigentlich diese Tarifgeschichten klären müssen. Gibt es in Ihrem Unternehmen eine Betriebs- oder Dienstvereinbarung zur Erhebung von Bewerberdaten? 90% sagen, nö, haben wir nicht. Können wir sozusagen, was machen wir mit den Daten? Ja, so, keine Ahnung, das halten wir so, wie wir das gerne hätten. Gibt es in Ihrem Unternehmen eine Betriebs- oder Dienstvereinbarung zur Erhebung von Beschäftigtendaten, nicht Bewerberdaten, sondern Beschäftigtendaten? Auch da, ja, 72%, ja, haben sozusagen keine, also haben das betriebskulturell, also zumindest ganz formell, ja, nicht geregelt. Ist die private Nutzung des Internets in Ihrem Unternehmen eingeschränkt? Das ist so ein Zweidrittel-Eindrittel-Verhältnis. Spannend ist daran, dass es in beiden Fällen, also sowohl bei denen die Nutzung des Internets eingeschränkt ist, als auch bei denen es nicht eingeschränkt ist, es auf der Basis von Mahnungen und Abmahnungen tatsächlich Erhebungen gibt. Die sind natürlich im Bereich der eingeschränkten Internetnutzung deutlich höher, aber auch bei der uneingeschränkten Internetnutzung, also das heißt, darf ich das Internet auch privat nutzen? Das ist vor allen Dingen die Fragestellung dahinter. Und wenn ja, inwiefern? Stellt sich sozusagen die Frage, wie das gehandelt wird. In welcher Weise ist die private Nutzung des Internets in Ihrem Unternehmen eingeschränkt? Sagen 15% zeitlich, außerhalb der Dienstzeit oder sonstiges. Also da gibt es offensichtlich diverse Vereinbarungen. Und immer dann, wenn natürlich die Nutzung eingeschränkt ist, dann erwartet man auch eine Kontrolle der Internetnutzung. Die muss es ja auch geben, damit man sozusagen die eingeschränkte Nutzung irgendwie kontrollieren kann. 22% da finden Kontrollen statt, aber auf keiner Grundlage. Keiner Grundlage. Hat es in Ihrem Unternehmen schon mal konkrete Probleme mit dem Datenschutz gegeben? Hat es offensichtlich. Hat es. Ja? Und zwar sozusagen quer zu allen Sektoren. Ja? Hat es Probleme mit dem Datenschutz gegeben? Das ist das, was ich meinte mit dieser Betriebskultur. Ja? Der Bespitzelung. Es geht quer durch alle Sektoren und das sind die vielen kleinen Sachverhalte, die erst einmal gar nicht weiter hochkochen. Erst wenn es dann so richtig skandalös wird, dann wird es vielleicht auch in den Medien einen kleinen Artikel geben. Aber offensichtlich gibt es da ein Vermittlungsproblem. Denn das Problem ist ja nicht wegzulügen. Das ist ja da. Also es gibt sozusagen jede Menge Datenschutzproblematiken in Firmen, Unternehmen.
Ja, die ja auch mehr zu beziehen sind als auf Bespitzelung. Ich denke, Datenschutzprobleme haben 100% der Firmen. Da geht es einfach um den Umgang mit personenbezogenen Daten, den bewussten Umgang.
Ja.
Und ich denke, das ist auch eine Herausforderung für die Betriebsräte, sich dem Thema zu stellen und sich selbst auch zu erkundigen und nicht alles auf die bösen Arbeitgeber zu schieben. Das ist eine gewisse Emanzipation der Betriebsräte in puncto Information Security. Mhm. Da ich selbst in meiner Berufspraxis oft erfahre, wenn wir Information Security im Unternehmen einführen,
ja,
zum Wohle des Unternehmens und zum Schutz der Wettbewerbssituation und zum Erhalt der Arbeitsplätze, um den Bogen weiter zu spannen, und laden die Betriebsräte ein, erlebe ich oft, es kommt keiner.
Mhm.
Die zeigen so wenig Interesse, auch aus einer mangelnden Information und aus dem mangelnden Wissen, und ich denke, der Ball muss von den Betriebsräten aufgenommen werden, weil am Ende des Tages, das ist erfolgskritisch auch für die Arbeitnehmervertretung, ja, wer dort nichts weiß, kann die Arbeitnehmer in der digitalen Zeit nicht mehr wirklich vertreten.
Ich glaube, das liegt mit daran, dass es ein sehr technisches Thema erst einmal ist. Auch wenn es in zweiter Linie gar nicht mehr technisch ist, ja, sondern, ne? sondern eben unglaublich betriebskulturell relevant. Aber erst einmal ist es halt eine Hürde. Ja? Konsequenzen. Also, was tun die denn jetzt, diese Gewerkschaften? Die machen natürlich Pressearbeit. Aber diese Untersuchung beispielsweise aus 2007 hat gezeigt, dass es die Presse gar nicht interessiert hat. Ja? Gerade eben auf dem Podium hat jemand gesagt, naja, also diese großen Skandale haben zumindest dazu geholfen, dass sozusagen ein gesellschaftliches Bewusstsein in Teilen davon dafür geweckt werden konnte. Aber grundsätzlich stellt man sich die beunruhigende Frage, wie hoch ist da eigentlich die Wahrnehmungsschwelle, ja? Also dieser vielen kleinen Einzelfälle. Dann machen natürlich die Gewerkschaften auch jede Menge Lobbyarbeit. Ja, also haben beratende Funktionen in Ausschüssen, ja, machen Veranstaltungen natürlich auch mit Politikern. Cornelia Brandt von Verdi hat mir beispielsweise auch gesagt, die waren, ich glaube, im Februar war dieser Datenschutzgipfel, den Schäuble ausgerufen hat, und da hatten die Sozialpartner auch die Möglichkeit, ihre Stimme einzubringen, aber nur eine Stunde und danach raus. Ja, also sozusagen natürlich auch steckt dahinter auch politischer Wille, etwas zu tun oder zu lassen. Und es ist offensichtlich ziemlich schwer, im Moment diesen politischen Willen überhaupt beeinflussen zu können. Was Cornelia Brandt ja auch erzählt hat, ganz interessant, gab es jetzt eine Eingabe im Bundestag von der Opposition, und zwar sehr unabhängig von den Grünen, der FDP und der Linken, die witzigerweise letztendlich, was die zentralen Punkte anging, sie alle das Gleiche gefordert haben, nämlich ein eigenständiges Arbeitnehmerdatenschutzgesetz. Gerade die Gewerkschaften haben natürlich auch nochmal einen ganz anderen Zugang, beispielsweise zu den Betriebs- und Personalräten, können dazu Schulungen anbieten. Es gibt auch Schulungskonzepte, um beispielsweise Betriebsräte zu Datenschutzexperten zu machen, um sozusagen auch überhaupt zu kapieren, was macht denn da eigentlich dieser Datenschutzbeauftragte, um dem auf die Finger schauen zu können. Newsletter und was mir Martina Pereng vom DGB sagte, die ist dort Leiterin für Individualrecht in Berlin, dass sie eine Datenbank eingerichtet haben zu Entscheidungen zum Datenschutz im Arbeitsverhältnis. Die liegt da erstmal und die ist sozusagen auch zugänglich für Betriebsräte, die wissen müssen, was da gerade passiert. Denn häufig ist es so, da wird irgendwo in der Schule beispielsweise eine Kamera vom Hausmeister aufgestellt und es stört erstmal niemanden. Und dann fragt vielleicht mal ein Lehrer nach, dürfen die das eigentlich? Und dann gibt es sozusagen einen Prozess, der dann in Gang kommt. Und es braucht sozusagen ja auch erstmal jemanden, der sagt, also dem das auffällt, der sozusagen erstmal in Frage stellt, ob man das überhaupt darf. Und solange es diese Personen eben nicht gibt, oder solange es solange diese Prozesse nicht in Gang gesetzt werden, ist es natürlich auch irgendwie schwierig. Ja? Also es muss ein Vorgang sein, es muss bekannt sein. Ja? Hm?
Jungen Männern in schicken Anzügen im Alter von 23 Jahren, die
interessiert uns auch gar nicht. Mhm. Also dann bist du sozusagen wieder, dann muss ein Betriebsrat erstmal dafür kämpfen, dass er ein Recht hat dazu, dass er auf der Umsetzung von Gesetzen im Sinne der Mitbestimmung bestehen darf. Ja, also ich meine, wir haben auch eine Verlotterung von Einhaltung von Gesetzen und Sanktionen, wenn es nicht passiert. Aber ich sag mal, im Prinzip ist das eine der einfachsten Übungen.
Nein, also ich glaube tatsächlich, dass es komplett unstrittig ist, ja? Ob man sowas darf oder nicht. Entscheidend ist nur, dass die Leute, die es sozusagen anzeigen müssten, nicht unbedingt immer wissen. Ja, also das ist der Punkt. Ja? Ich habe...
Und viele der Vorkommnisse oder der Bedürfnisse in der Informationssicherheit sind absolut betriebsratsrelevant und zustimmungsrelevant, schon heute. Und das ist ein Thema der verständlichen, aber dennoch der faktischen Unwissenheit. Die sind total überfordert mit der Situation und auch in gewisser Weise den Ball aktiv zu spielen und das Unternehmen ein Stück weit herauszufordern. Und sagt, Mensch Leute, das geht durch die Presse, was ist bei uns mit dem, mit dem, mit dem? Wie regeln wir das? Wie regeln wir den Zugriff auf sensible Daten? Es geht auch um den Unternehmensschutz. Nur wenn der Unternehmensschutz realisiert werden soll, die Informationssicherheit, werden unheimlich viele personenbezogene Daten gesammelt. Also ich muss das irgendwie zusammenbringen. Und da brauchen wir einen aktiven, wissenden Betriebsrat als Sparringspartner, allein um seine jetzige Position richtig wahrzunehmen. Ja. Sonst verlottert das total und das ist ein Problem für die Unternehmen.
Das ist da genau jetzt nicht um den Wagen. Ich sehe das ja zum Beispiel bei uns in der Bahn. Da ist ja nicht nur eine Gewerkschaft. Wir haben ist ja allgemein bekannt. Nur was da an Unwissen herrscht, ja, und selbst wenn man versucht, da irgendwo die Hand zu reichen, zu sagen, hör mal Leute, falls ihr da Fragen habt, ich habe die Ansprechpartner, ihr könnt die ansprechen, ich kann da vermitteln, ja. Was da teilweise an Untätigkeit kommt,
also ich glaube, das ist...
ganz anders als viele andere Betriebe, die wollten also auch wirklich zu SAP gehen, Bums auf einmal mit einer der großen Betriebe nicht gemacht. Dann stand natürlich die Frage Interessenausgleich und Sozialplan erstmal näher an. Das heißt, das war ein halbes Jahr bei der Prozessberatung SAP unterbrochen, obwohl natürlich das Systemhaus weiter SAP eingeführt hat, mussten sie sich aber erstmal um ihre Kollegen im Sozialplan kümmern, damit da einigermaßen wirtschaftlicher Ausgleich geschaffen wurde. Also von daher ist das nicht immer nur das Manche wollen sich anpacken, weil sie Schiss davor haben und keine Ahnung haben, und es auch jede Menge. Aber selbst die, die es wollen, haben also auch wirtschaftlich
sozusagen. Das Ganze doch vielleicht ansetzen bei irgendwelchen kleinen Betrieben, aber nicht bei solchen Riesenkonzernen. Mhm. Ja. Aber ich denke mal, das ist kein Entschuldigungsgrund. Definitiv nicht.
Es ist ja nicht so, dass es nicht auch in Betrieben wirklich gute Datenschutzbeauftragte gibt. Ja, es ist auch nicht so.
Nicht bei der Bahn.
Ach komm, gerne.
Man kam auf die glorreiche Idee, man könnte so diverse Unternehmensbekleidungen online, so eine Art Online-Shop einrichten. Ja. Cool, das hat ich glaube, so knapp 40.000 Personen sämtliche Daten, wer wann was gekauft hat. Man konnte auch Budgetzuteilungen machen. Lustigerweise war das der 1. April, ja, als das Portal online gegangen.
Und es hat ja keine Sau geglaubt.
Am 2. hat ja unseren Datenschutzbeauftragten das mitgeteilt, dass man auch bitte dafür sorgen sollte, dass das Geld unverzüglich zumindest erstmal vom Netz genommen wird, bis man diese Löcher gestopft hat. Das hat, glaube ich, 4 Wochen gedauert, bis ich überhaupt erstmal in irgendeiner Art und Weise zurückgerufen wurde. Ich habe also Gewerkschaft eingeschaltet, mich selber leider durchtelefonieren müssen für die ganzen Zuständigkeiten. Das war schlecht weg, eine Katastrophe. Ne? Gut, ich habe ihn dann mal gefragt, ja, aber auch sagen wir mal, im IT-Bereich überhaupt irgendwelche Kenntnisse hat, weil das kann man nicht voraussetzen, schon erwähnt. Ja, man weiß ja nicht, was ist das für ein Datenschutzbeauftragter, hat ja überhaupt keine Art und Weise Ahnung. Und ich hoffe, wenn man den Fall schildern kann, wie leicht man da rein kann.
Aber es ist ja auch die andere Seite. Es ist ja auch sozusagen so, dass die IT-Abteilung häufig irgendwie den Datenschutzaspekt gar nicht so sehr im Kopf haben, wie irgendwie das Absichern der Windows-Server vor dem nächsten Backup. Ja?
Also das war erschreckend.
Ja.
Ja. Das war erschreckend. Das wäre eine Sache von wirklich Minuten gewesen, die Firma anzurufen, sagen, komm, raus.
Ja.
Vor 2 Wochen hat sich nichts getan.
Das ist bei den Arbeitnehmervertretern ganz ähnlich wie bei den Topmanagern in mittleren und großen Unternehmen. Es fehlt an Bewusstsein, es fehlt an Awareness.
Ja, das ist der
Datenschutzbeauftragte.
Bitte? Ja, was der Datenschutzbeauftragte?
In vielen Ebenen. Und ich denke, so wie wir es unseren Unternehmern sagen müssen, dass sie auf ihre Unternehmenswerte aufpassen, müssen wir den Arbeitnehmervertretern einfach reflektieren, worum es geht. Es geht um den verdammt wichtigen Aspekt der Arbeitnehmervertretung.
Er hat gerade gesagt, den Datenschutzbeauftragten.
Ja,
ja. Das
sind aber die gleichen Strukturen herrschen auch da. Und die sind genauso wenig zuständig. Beziehungsweise zuständig sind sie schon nicht. Das bringt nur nichts, weil die kann man zur Verantwortung ziehen. Und dann, also da kommt nichts bei rum.
Ja gut, dieser offizielle Datenschutzbeauftragte, der da irgendwo im Internetportal aufgeführt ist, der ist es ja dann noch gar nicht mal. Ja, der hat ja dann da noch irgendwo 3 oder 4 Handlanger, so wie ich das mal mitgekriegt habe.
Ja.
Also es ist letztendlich so, dass also zumindest ein gewisser Personenkreis da ist, dass dann auch Kapazität vorhanden ist, sodass man nicht sagen kann, okay, wir sind so überlastet, wir hätten uns nicht um diese Sachen kümmern können. Wie gesagt, ein Anruf gewesen. Aber da merkt man schon dran, wo dort ja, teilweise die Interessen liegen oder aus welchen Quasi diese Leute dann halt beauftragen.
Ja. Also ich glaube, das ist ein insgesamt sehr schwer zu fassendes Problem. Weil man ja, also erst einmal ist die Technik abschreckend, mit der man es zu tun hat. Zweitens, es sind sozusagen auch die Strukturen abschreckend, mit denen man es zu tun hat. Ja, also Undurchsichtigkeiten. Ja. Wie viele kommen auf die Idee, erst einmal mit dem Betriebsrat zu reden und nicht mit dem Datenschutzbeauftragten. Ja. Das ist ja auch erst einmal gar nicht so schlimm, aber es geht dann irgendwie darum, dass man natürlich irgendwie Strukturen braucht, dass der Datenschutzbeauftragte und Betriebs- und oder Personalrat auch irgendwie eine Kommunikationsebene haben, der sie miteinander ja sowas verhandeln können. Und dann ist das letztendlich auch viel Unwissenheit von der IT-Abteilung. Ja? Also wenn da jemand kommt und fragt, irgendwie die Arbeitszeitkonten von, kann ich die mal sehen? Dann ist das erst einmal eine Frage. Also wenn die IT-Abteilung ja, dann irgendwie hingeht und eigentlich müsste sie hingehen und erst einen Datenschutzbeauftragten fragen, ob die es überhaupt darf, ja, diese Daten rausgeben. Ja, sollte der normale Weg sein. Mein Eindruck ist, dass es aber nicht passiert, sondern dass man irgendwie einfach die Daten rausgibt und dass man irgendwie vielleicht hinterher mal den Datenschutzbeauftragten fragt, wenn überhaupt. Ja. Wie siehst du das? Also ich meine, du kannst jetzt sozusagen aus der Praxis berichten.
Nachhinein zu machen ist, also es ist so ähnlich wie Google, ich war mit der Street View. dann alles aufnehmen und hinterher fragen, ob war da irgendwas weg und nicht in Ordnung, oder warum das repariert. Nein, so geht es eben nicht, sondern richtig wäre, es also sozusagen auch die zur Verfügungstellung von vielen Seiten eine Auswertung da. Und für diese Auswertung und Datennutzung bedarf es schon nach dem bisherigen WDSG, nach 28 Absatz 1 Satz 2, einer vorherigen Zweckbestimmung. Das heißt, es muss vorher dem Zweck klar sein, wer wann welche Auswertung aus welchem Grund bekommt. Wenn das vereinbart ist, oder zumindest in den Betrieben, in denen es keinen betriebsweiten Personalrat gibt, sozusagen in der entsprechenden Richtlinie zur Anwendung des Systems beschrieben ist. Das heißt also auch im Verfahrensverzeichnis feststeht. Dann habe ich vorher zweckbestimmt und dann kann auch so eine Auswertung überhaupt rausgegeben werden. Wenn jetzt aber jemand kommt aus purer Neugierde oder auch angegebenen Interesse und sagt, ich hätte mal gerne diese Daten oder am besten hier noch ein paar verknüpft oder einen freien Zugriff sozusagen oder eine Verknüpfung auch vom Personal zu betriebswirtschaftlichen Daten, dann sind das sogenannte Ad-Hoc-Auswertungen, die ja bei SAP auch genauso genannt werden. Und für die gibt es keine Zweckbestimmung. Das heißt, sie sind von vornherein unrechtmäßig. Mhm. Und darauf steht dann eben auch diese unrechtmäßige Datenverarbeitung auch schon nach alten WDSG eben eine OGI, die mit einem Bußgeld von bis zu 250.000 Euro in jedem Einzelfall eines Betroffenen, also wenn ich jetzt 100 Beschäftigte hätte, dann eben mal 100 Mal bewertet. Das heißt, in seinem Fall, wo sozusagen, den er gerade geschildert hat, und für auch 40.000 People, die Daten dazugegriffen werden werden, habe ich gleich 40.000 Betroffene. Und da die Bahn mal Privatunternehmen ist, und dann sind ja natürlich auch Konfektionsgrößen und sonst was alles drin. Das heißt, ich habe bei Übergrößen, wie jetzt zum Beispiel bei Rainer, hätte ich sofort auch so ein sensitives angesprochenes Gesundheitsdatum dabei. Das heißt, ich habe eine schwere Datenschutzverletzung, auf die dann auch die Beschäftigten bei der Bahn einen Anspruch auf Schmerzensgeld gehabt hätten. Und wenn man weiß, dass der Herr Esser, also Mannesmann Esser, dass der allein für den Dreher, weil nämlich die Staatsanwaltschaft, als sie gegen ihn ermittelt hatte, zuerst die Presseagentur, die deutsche Presseagentur, angerufen hat und dann erst ihn, anstatt andersrum, dafür hat ihm das Gericht dann 10.000 Euro Schadensersatz zugesprochen. Das ist mehr, als es oftmals auf Abfindung in Kündigungsschutzprozessen gibt. Ja, und von daher ist das vielleicht auch für Bahnbeschäftigte eine interessante Größe. Ja.
Nee, aber inwiefern stehst du sozusagen deinen, also den Leuten zur Verfügung? Also ich meine, hast du eine eigene innerbetriebliche Webseite? Also wie kommunizierst du dich sozusagen als Ansprechpartner?
Also auf der Verdi-Webseite, da gibt es an, das heißt also auch mit verschiedenen Datenschutzhinweisen von mir. Darüber hinaus gibt es 3 E-Mail-Adressen, unter denen die Leute mich erreichen können, wenn sie nicht über den Verdi Server gehen wollen, können Sie mich auch unter t-online.de erreichen.
Ja, gut. Datenschutz hilft, aber gut.
Ja,
gut.
Es gibt ja auch Leute, die sich sozusagen über Datenverfehlungen in Verdi beschweren wollen. Und für die ist es zumindest, sag ich mal, auch ein Angebot, dass sie sicherstellen, dass sie halt nicht über den Proxy-Server in Verdi laufen. Ja. Und deswegen habe ich das auch so eingerichtet, auch wenn Sie das jetzt weiter. Okay, also, und es ist so, ich bin natürlich in erster Linie für den Datenschutz innerhalb von Verdi zuständig, aber soweit es irgendwie möglich ist, unterstütze ich eben auch Betriebsräte, Personalräte oder aber auch beantworte ich natürlich und gebe auch dann entsprechendes Beratungsmaterial für einzelne Beschäftigte, wenn sie irgendwelche Schwierigkeiten haben. Also wie gesagt, zum Beispiel mit der Videoerfassung jetzt bei Lehrern oder in Klassenräumen geht weiter. Ich habe gerade heute Morgen eine Anfrage bekommen aus Passau. Also das gibt es auch nicht, nur Scharfrichter aus dem Passau, sondern sie gehen immer schief den Körperpisten, sondern da ist jetzt eine ganze Schule, die ist ins Netz gestellt worden, und zwar auch mit allen Profilen der Lehrer, obwohl sie sich dagegen gewehrt haben. Und jetzt geht es natürlich darum, wie das rechtlich zu handhaben ist. Das ist jetzt noch nicht mal mein Unterorganisationsbereich, sondern eher der GEW, aber trotz alledem unterstütze ich auch da die Kollegen.
Ja, das Grundproblem ist doch aber, dass wir hier 2 unterschiedliche Folgen haben, mit denen die Leute zu rechnen haben. Wenn sie in dem Fall der Systemadministratoren die Daten nicht rausgeben, dann kriegen sie Ärger mit ihrem Arbeitgeber und können gehen. Und wenn sie die Daten rausgeben, kriegen sie keinen Ärger und müssen nicht gehen. Sie kriegen auch keinen Ärger aus, sozusagen nach dem Bundesdatenschutz. Das ist doch die Realität und das ist doch das Problem. Und deshalb haben die doch überhaupt gar keinen Grund, darüber nachzudenken, warum die eigentlich überhaupt an den Datenschutz denken sollen.
Also Moment, aber es geht darum, dass die Admins die Daten rausgeben.
Das ist eigentlich der Hauptproblem. Ja, gut, aber natürlich. Also, ich sag mal, was ist schon. Und warum? Naja, aber die Frage war ja, warum die dann nicht den Datenschutzbeauftragten des Betriebes fragen.
Ja, das ist ja eben. Ja, die müssen im Grunde genommen fragen, da steht eine Strafgesetzbuchung, gehe ich dafür in den Knast. Also, wenn die zum Beispiel, wozu die oftmals aufgefordert werden, E-Mail-Konten weiterleiten oder auch E-Mails sozusagen abrufen und an Vorgesetzte oder andere Leute zur Verfügung stellen. Und in der Regel haben die Leute eine personenbezogene, dienstliche oder betriebliche E-Mail-Adresse. Vorname, Punkt, Name, @schlagmichtot.de oder was. So. Und wenn ich diese Daten so weitergebe, dann müssen sie einfach wissen, dass sie nach § 88 gegen das Telekommunikationsgeheimnis verstoßen. Und da der Arbeitgeber Anbieter ist, heißt das schlicht und ergreifend, nach 206 stehen da 4 Jahre Baugebrauch. So, und der Arbeitgeber, der das wiederum verlangt, für den gilt das gleiche Strafmaß. Das heißt nämlich Verleitung
an den Arbeitgeber
zu einer strafbaren Handlung. Und nur die strafbare Handlung begeht aber trotzdem der Abnehmung. Und er kann sich wohl dagegen wehren, indem er den darauf hinweist, ich begehe keine strafbare Handlung. Und da würde er Schutz erfahren, sag ich mal, von der betrieblichen Interessenvertretung normalerweise. Soweit es denn eine solche gibt. Ansonsten steckt er in einem Dilemma.
Aber da muss ich auch
sagen. Also mir fällt zumindest kein Fall ein, wo das meinem Admin passiert ist, aber durchaus einige Fälle, in denen Admin sowas gemacht haben und es dann auch rauskam. Ja, und es geht ja sogar so weit, dass in verschiedenen das Baden-Württemberger Hochschulen, da ist es bekannt, dass das gemacht wird oder gemacht wurde und es wird vom Ministerium gedeckt. So, und das, also die Realität ist nicht so sehr, dass es an gesetzlichen Möglichkeiten fehlt, sondern was fehlt, ist die Durchsetzung.
Bei dieser Kick-Geschichte stand beispielsweise in der Presse, dass die Staatsanwaltschaft jetzt diesen Fall eben prüft, aber zu bedenken gibt, dass Kick nie ein Geheimnis daraus gemacht hat, dass sie eben ihre Mitarbeiter, also die Kreditwürdigkeit ihrer Mitarbeiter überwacht hat. Ja? Und das legt sozusagen auch nach außen hin eigentlich einen Maßstab an, der sozusagen so ein bisschen dem folgt, ich habe ja nichts zu verbergen, ne? Und wenn ich nichts zu verbergen habe, dann verhalte ich mich auch nicht kriminell. Also decke ich sozusagen, mache ich das sozusagen öffentlich, also nicht öffentlich, aber ich mache kein Geheimnis drum. Ja? Und das ist dann schon eine Abmilderung in Anführungsstrichen des Strafmaßes. Wir wissen alles, es ist irgendwie damit überhaupt nichts zu tun hat. Aber für die Öffentlichkeit ja, ist es offensichtlich nicht ganz unentscheidend, ja, dass Kick daraus ein Geheimnis gemacht hat, dass sie ihre Mitarbeiter entsprechend überwacht hat. Ich halte das für ein ganz furchtbares Argument. Ja, aber offensichtlich hat Dreistigkeit keine Grenzen. Ja. Also, es geht nicht anders, als ein eigenständiges Arbeitnehmerdatenschutzgesetz zu fordern. Alles andere ist reine Augenwischerei. Man kann sozusagen viel novellieren, aber es ändert sozusagen nichts daran, dass man explizit für den Arbeitnehmer einen eigenen Gesetzesentwurf braucht, oder?
Ja. Also ich sage mal, es gibt natürlich auch im gewerkschaftlichen Bereich ganz viele Kollegen, die das genauso unterschreiben würden, wie es da steht. Bedauerlicherweise gehöre ich nicht dazu. Und zwar bin ich bei der Auffassung, dass es ein eigenständiges Arbeitnehmerdatenschutzrecht geben muss, aber auch, dass es ein eigenständiges Gesetz sein muss, da habe ich allergrößte Zweifel. Und zwar deshalb, wenn ich sehe, dass allein die Bundesregierung gebraucht hat, die EU-Richtlinie von 95 in 2001, also nach 6 Jahren, umzusetzen. Zwischendurch mehrfach Novellierungen angekündigt hat, die minimal, also im Moment haben wir eine, in der sich sozusagen die Werbeindustrie gerade gegen eine Novellierung herstellt. Also es gibt 1000 gesellschaftliche Hemmnisse sozusagen, überhaupt mit der gesellschaftlichen und technischen Entwicklung Schritt zu halten im Datenschutz. Wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass sozusagen der Bereich des Arbeitnehmerdatenschutzes im Rahmen eines eigenen Gesetzes geregelt werden soll, was mittlerweile in 2 Koalitionsvereinbarungen, auch bei der Rot-Grünen schon, immer wieder vorgesehen war und dann nach dem Motto, ist nicht so wichtig, packen wir beiseite, nicht behandelt wurde, dann kriege ich Angst und Bange dabei, wenn ich dann denke, dass das wirklich ein eigenständiges Gesetz wird, weil dann nämlich in 10, 20, 30 Jahren, wenn es möglicherweise schon ganz andere Bezüge auch im Umgang mit Daten gibt, dann haben wir immer noch das gleiche Gesetz, weil nämlich keine Sau daran denkt, das tatsächlich wieder zu novellieren. Deswegen wäre es mir lieber, als Buch, sozusagen als eigenes Gesetzbuch, in das Bundesdatenschutzgesetz reinzuschreiben und ihn soweit an der Entwicklung des allgemeinen Datenschutzrechts, so wie es eben in der Bundesrepublik dann gilt, auch bezogen auf den EU-Raum, in dieser Entwicklung irgendwie einen Schritt zu halten. Weil ich glaube, dass sonst die Arbeitnehmerrechte auch auf Zukunft weiter abgekoppelt werden. Mhm. Deswegen denke ich dafür, es als ein Buch, ein Bestandteil ins BDSG aufzunehmen. Mhm.
Ich
fände
es vor allem spannend, zu gucken, was sind denn genau diese Punkte, wo Sanktionen nicht funktionieren. Ja? Also wo man wirklich sagt, was ist es eigentlich? Was ist eigentlich das, wo wir haben sehr viele Rechte eigentlich schon existent? Warum werden die nicht durchgesetzt? Also was ist sozusagen das Anfangsproblem,
ja,
und was ist das Durchsetzungsproblem? Also die konzeptionelle Einbeziehung des Datenschutzes ja auch bei den SAPlern, ja, also bei denen oder wer auch immer, ja, also bei denen diese Technik, das muss ja eigentlich Teil des Auftrags sein, der konzeptionellen Planung, dem schon gerecht zu werden. Das nächste ist, wenn es Verstöße gibt, dass man sagt, ja, kriegen die auch mal wirklich eins auf die Mütze? Also ich sag mal, hier im Meter, das ist ja wohl ein Witz. Da wird dann gesagt, ja, und die haben, also die mussten zurücktreten, sind dann aber in vollen Jobs woanders, also ein echter Rücktritt war das ja nicht. Und die Frage ist, passiert denn was? Was passt, also sozusagen, wo gibt es welche Sanktionen? Ja, eben, dann wird irgendwie das so verschleiert, als würde es irgendwie um so letztlich doch ein Kavaliersdelikt oder man hätte ja nicht gewusst oder so. Man muss doch sagen, hier, das ist strafbar und dann muss das strafbar.
Ja,
gerade in diesem Beispiel ist natürlich unheimlich viel Lobbyarbeit gemacht worden.
Ja, das ist doch scheißegal. Ja. Also die Frage ist, gibt es da ein Gesetz? Mhm. Und was ist dann mit der Sanktionierung? Und dann die andere Frage dort, wo Leute sozusagen in Abhängigkeiten sind, in der Bredouille sind, wie kann man das nochmal besser herausarbeiten, sodass die Leute dann für solche Fälle auch eine gescheitere Möglichkeit zu haben, solche Sachen anzuzeigen?
Ja.
Also ohne dabei ihren Job zu verlieren, sondern wirklich eine Umsetzungschance zu sehen.
Ich denke mal, das ist nur ein Problem nach wie vor, was ich vorhin auch schon gesagt habe, darin begründet ist, die Möglichkeiten, dort tätig zu werden, die sind teilweise ja schon, ich muss gerade schon das vorhanden, nur die Informationen dessen, was man machen kann, ja, das fehlt,
ja,
bei vielen Leuten. Die wissen einfach gar nicht so ihre Rechte. Das ist, denke ich mal, ein ganz großes
Problem. Die anderen Problem. Nicht wirklich beides.
Okay, das ist natürlich dann nachgeschaut.
Kann es nicht auch sein, dass denen das einfach nicht so wichtig ist? So, ich könnte mir jetzt in dem Fall jetzt mit diesem Shop, wenn jetzt diese 40.000 Leute irgendwie ihre Arbeit niederlegen würden, das würde die Bahn auch schon spüren. Also, richtig. Aber das ist denen halt nicht wichtig. Deswegen,
sag mal, wenn du betroffen bist, dann wird dir das
ja, nicht wichtig sein. Ja, natürlich, mir wird das bestimmt wichtig sein. Aber
solange da natürlich nichts passiert, ja, dann sagst du natürlich, okay, ja, solange mir das Bein nicht wehtut oder was weiß ich, gehe ich zum Arzt. Ja. Nur ja, erstmal, wenn was passiert ist, dann ist es klar. Dann
das ist auch so ein bisschen so eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Ja? Also ich überlege, wie wichtig mir das ist, wenn eventuell mein Job dabei auf dem Spiel steht. Ja? Dann überlege ich mir das nochmal, wie wichtig das wirklich ist. Denn nicht jeder Arbeitnehmer hat tatsächlich klar, in welcher juristischen Situation er sich wann befindet. Eigentlich hat das nie klar.
Das Problem ist natürlich, dass der Einzelne da nicht agieren kann, weil der hat viel zu viel Angst um seinen Arbeitsplatz.
Mhm. Ja. Insofern ist es ein klassisches gewerkschaftliches Thema, weil es um Organisation geht. Ja? Wir schließen. Also danke, dass ihr so mitgeholfen habt. Ich hätte ja noch eine halbe Stunde Programm gehabt. Und ich bin euch wirklich dankbar, dass ihr sozusagen viel miteinander geredet habt und ich ein bisschen mitreden durfte. Und freue mich, dass wenn es euch ein bisschen interessiert. War ja eine kleine Runde.